Das Denkmal beeindruckte, wenngleich ich es als keineswegs schön empfand. Viel zu grobschlächtig schienen mir die gotisierenden Pfeiler des Sockels. Gewandung und Ausrüstung des Recken kamen mir unpassend vor. Jedenfalls nach allem dem, was ich aus meinen Sachbüchern für Kinder erfahren hatte. Kaminski Solo. Ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo. Die Erinnerung reicht tief in die Kindheit. Wenn ich auf dem Bauernhof des Patenonkels im Sand aus zu Palisaden zerbrochenen Zweigen und Anmachhölzern für das Herdfeuer ein Römerlager errichtet hatte, die Zenturie aus Spielzeuglegionären aufmarschiert war, der Signifer ins Horn stieß und der Legat im Streitwagen auf sein Prätorium zugeprescht kam, trat bei klarem Wetter, Kaiserwetter, wie die ganz alten Leute sagten, der Onkel aus dem Pferdestall kommend hinzu und wies mit dem Zeigefinger auf einen winzigen, kaum wahrnehmbaren Punkt in der Ferne. Siehst du, das Hermannsdenkmal. Am darauffolgenden Wochenende kamen die Eltern, um mich abzuholen. Die Hälfte der Herbstferien, in denen der Grundschüler regelmäßig eine Woche auf des Onkels Hof im Paderborner Land verbrachte, waren vorbei. Weil wir erst am Sonntag heimfuhren, blieb Zeit für einen samstäglichen Ausflug zum 40 kurvenreiche Straßenkilometer entfernten Monument. Das Denkmal beeindruckte, wenngleich ich es als keineswegs schön empfand. Viel zu grobschlächtig schienen mir die gotisierenden Pfeiler des Sockels. Gewandung und Ausrüstung des Recken kamen mir unpassend vor. Jedenfalls nach allem dem, was ich aus meinen Sachbüchern für Kinder erfahren hatte. Und wenn ich meine Modellfigürchen betrachtete. Der Helm, eine ahistorische Mixtur aus römisch und germanisch. Schwert und Schild eher in die Ritterzeit gehörig. Des Cheruskers Antlitz dünkte mich leer. Was meine Fantasie dennoch beflügelte, war die Umgebung des Denkmals. Der den Berg umziehende germanische Ringwall, einst für die Burg des Cheruskers gehalten, schien dem Ort Authentizität zu verleihen. Ferner die wie Pfeiler in die Landschaft ragende Felsformation der Externsteine, zu der wir uns, weil schon einmal in der Gegend, nach Besichtigung des Hermann aufmachten. Im Kind stiegen Bilder vom das Befreiungswerk wieder die römischen Besatzer, von der Wallburg rund um das Monument aus einfädelnden Cheruskerfürsten auf. Bei den Externsteinen wähnte ich jene Tingstätte, auf welcher der Feldzug gegen die Römer beschlossen und nach dem Sieg die Beute den Göttern geweiht wurde. Doch hauste für mich Arminius keineswegs als Feind der Zivilisation im Teutoburger Wald. Vielmehr als jemand, der seine Erziehung in Rom und Obrist im römischen Heer zu schätzen wusste. Jemand, der die Vorzüge gleichermaßen der römischen und germanischen Lebensart kannte. Kein Feind der Römer, solange sie ihm Spielraum für eigene Ambitionen ließen. Vom Cherusker zum Nationalismus stellte sich mir keine Verbindung her. Bei aller Faszination von Arminius blieben mir Germanen durchaus fremd. Der Schlachtensieger aus dem Teutoburger Wald ragte isoliert in die Geschichte. Rom indessen wartete mit Biografien wie denen des älteren und jüngeren Brutus, Marius und Sullas, der Brüder Gracchus, des Pompeius, Cäsar, Mark Anton und Augustus auf. Hinzu kamen die materiellen Hinterlassenschaften römischer Geschichte. Touren mit den Eltern und den Freunden führten in die beim niederrheinischen Xanten gelegene Römerstadt Colonia Ulpia Traiana. Der heutige archäologische Park steckte noch ganz in seinen Anfängen. Dennoch imponierten Stadtmauer, Tempel und Arena. Die Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8, beinahe mehr noch die frisch gepflügten Äcker, auf denen sich nach Regengüssen Scherben bisweilen gar Münzen fanden. Darunter ein Legionsdenar aus den Zeiten des Bürgerkriegs nach Cäsars Ermordung. Das verzierte Randstück eines überdies versilberten Bronzegefäßes und ein dazu passendes Henkelfragment bewiesen ebenso augenfällig wie handgreiflich römischen Lebensstandard. Drei Souvenirs brachte ich vom Ausflug zum Hermann heim. Ein Führungsheftchen zum Denkmal, ein bronziertes Spritzgussfigürchen des Standbildes und Hermann Kestings Longseller »Der Befreier Arminius im Lichte der geschichtlichen Quellen«. Dem Führungsheftchen entnahm ich technische Details und eine Eloge auf den Durchhaltewillen des Bildhauers Ernst von Bandel. Letztlich unbeirrt hatte er Jahrzehnte hindurch, von 1819 an, somit den Studienzeiten, bis zur Einweihung des Monuments im Jahr 1875, länger als ein halbes Jahrhundert hindurch an seinem Lebenswerk und Lebensziel festgehalten. Bandels bildnerisches Genie war limitiert. Das Denkmalsprojekt sicherte ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern, den er einzig unter dem Gesichtspunkt künstlerischer Leistung niemals hätte einnehmen dürfen. Ob unbewusst oder willentlich, Bandel realisierte die Bildsäule im Teutoburger Wald als erste und einzige Option auf dauernden Ruhm. Denkbar, dies Wissen oder mindestens die Ahnung davon spornten Bandel, den Gegenentwurf Friedrich Schinkels und Christian Daniel Rauchs, architektonischer und bildhauerischer Hochprominenz, ins Aus zu manövrieren. Das bronzierte Spritzgussfigürchen suchte ich ab und an in meine Römer- und Germanen-Dioramen einzufügen, was nie zufriedenstellend gelang. Hingegen konsultierte ich wieder und wieder Hermann Kestings »Der Befreier Arminius im Lichte der geschichtlichen Quellen«. Das Büchlein hatte seit der Erstausgabe im Jahr 1950 zahllose Auflagen erlebt. Des Detmolder Gymnasiallehrers für Geschichte, Latein und Griechisch, Einlassungen und Quellenauswahl kann Geschicklichkeit nicht abgesprochen werden. Im Nationalsozialistischen Lehrerverband war Kesting Regionalverantwortlicher für den Geschichtsunterricht. 1941 hatte er sein Buch »Erneuerung und Erhebung des deutschen Volkes« nach Tilsit und Versailles veröffentlicht. Falls Kesting mich für Arminius als musterdeutschem Leitbild zu gewinnen trachtete, schlug der Versuch fehl. Womöglich, weil ihn bei Anordnung seines Materials, ob aus freien Stücken oder nicht, das Rüstzeug des Historikers und Philologen und die Routine seiner Anwendung überlistet hatten. Eine Deformation professionell im ersprießlichen Sinn. Gut so. Nach Jahrzehnten der Abstinenz war ich im vergangenen Spätsommer neuerlich droben am Hermann, um das Monument einem Freund zu zeigen. Es hinterließ in mir anfänglich nahezu den Eindruck aus Kindheitstagen. Freilich präzisierten sich meine Vorstellungen. Auch kamen neue hinzu. Des Denkmals eigentlicher Kunstwert besteht für mich seither in dem, was als Ingenieursleistung Ernst von Bandels und seines Sohnes Roderich von Beruf Architekt gilt. Das inwendige Eisengerüst des Standbildes, angesichts dessen ich unbeabsichtigte Vorgriffe auf den Konstruktivismus des Bauhauslers Laszlo Moholy-Nagy oder gar auf Archipenko entdecken und schätzen lernte. Würde mir das eherne Innenleben des Cheruskers als autonome Skulptur vor Augen gestellt, ich widerspräche nicht. Die aufgelegten Kupferplatten wähne ich akzidentiell. Wesentlich scheint mir nun die Stützkonstruktion. Die Umwertung sagt mir zu. Kaum hatte ich Viktor Stein kennengelernt, da kam er auf sein Stück Hermann zu sprechen. Stein schilderte mir jene Szene, in der, historisch verbürgt, Karl Marx den an der Hermannsfigur werkenden Bandel in seinem hannoverschen Atelier aufsucht. Der in London ansässige und den dortigen Buchmachern zugetane Philosoph erwägt, eine erkleckliche Summe auf den Einweihungstermin des Denkmals zu setzen. Fragt sich nur nach der Datierung des Festakts vor oder nach Herstellung der deutschen Einheit. Hier ein kurzer Auszug aus Stück und Zwiegespräch des Philosophen mit dem Bildhauer. Bandel: Bringe ich mein Werk zu Ende, bevor das Deutsche Reich ersteht, so gilt das Monument als Wegweiser. Geschieht es im Nachgang, verherrlicht Hermann die deutsche Großtat. Marx: Ein wenig mehr Sportsgeist dürfte Ihrem Unternehmen nicht schaden. Bandel: Konkurrenzen sind meine Sache nicht. Mich beseelen Lauterkeit und Biedersinn, deutsche Werte. Marx: Keine günstigen Voraussetzungen für ein Glücksspiel. Ich werde dennoch setzen. Bandel: Worauf denn nun? Marx: Der Augenblick wird es mir eingeben. Wetten ist bei mir Stimmungssache. Das Denkmal wurde am 16. August 1875 der Öffentlichkeit übergeben. Im Nachgang der Reichsgründung. Kaiser Wilhelm I. war anwesend. Seit 150 Jahren blickt nun Hermann vom hohen Sockel über das Land. Ob das Monument die Umwidmung vom Zeugnis eines unheilvollen Nationalismus in die Verkörperung des Rechts auf Freiheit und Selbstbestimmung eines jeden Volkes innerhalb einer friedewahrenden Völkergemeinschaft. Die Vereinten Nationen waren einmal so gedacht, vertrüge. Ich zweifle. Doch schaue ich ohnehin allererst auf des Denkmals Innerstes, das die Figur tragende und haltende Eisengerüst. Der große Hünenring um das Monument war zu Zeiten des Arminius längst aufgegeben. Bandel und seine Mitgeborenen freilich hielten die Wallanlage für des Keruskers Wohnsitz. Was den Bildhauer nicht hinderte, das Bodendenkmal Behufsanlage von Steinbrüchen für den Unterbau der Bildsäule über weite Strecken zu opfern. Die externen Steine liefern schlicht keinen archäologischen Befund für eine kultische oder sonstige Nutzung während der Wende zum ersten nachchristlichen Jahrhundert. Geschichte erweist sich angesichts alles dessen neuerlich als Konstrukt. Menschen sind politische, überdies erzählende Wesen. Gewiss, die Erzählung aus dem Teutoburger Wald weiß, bei aller heute gebotenen Distanz nachzuwirken. Alle weiteren Folgen können Sie auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen und auf kulturkaminski.de finden. Eine umfangreiche Leseprobe aus Viktor Steins Hermann stellt kulturkaminski.de unter der Rubrik Groß in Form zur Verfügung. Ihnen viel Gutes in 2026. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart.